Hi, ich bin Christina. Auf Twitter bin ich Frau Scheuer und dort verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich folge vielen interessanten Leuten und wir alle zeigen oft nur einen Ausschnitt unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Aber ich nehme euch kurz mit ins echte Leben. Denn wir sind mehr als 280 Zeichen. Was ist deine Geschichte? Ich horch mal. Folge 72.
Love Kate.
Alter.
49.
Ich lebe in...
Am Niederrhein.
Auf Twitter bin ich...
Smith's Love Cat.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
8.
Für eine 10 bräuchte ich...
Einen frischen Haarschnitt. Und am liebsten ein Kaffeebesuch mit dir. Im Lieblingscafé.
Der perfekte Tag ist für mich...
Ein runder Arbeitstag, wo alles gut läuft und anschließend... Ein Treffen mit einer Freundin, gutes Essen oder ein gutes Buch mit mir selbst. Das ist auch perfekt.
Als ich klein war...
Es gab einen Geburtstag, da wollte ich gerne Schauma-Shampoo haben, Kamille. Ich glaube, das war an meinem 6. Geburtstag, weil ich gehört habe, dass wenn man Kamillenshampoo nimmt, dass man dann blond wird. Und ich wollte gerne blonde Haare haben, wie die Mädchen aus meiner Klasse.
Das ist für mich eine Versuchung.
Oh, am liebsten würde ich gerne in den nächsten Zug steigen, in den Süden fahren, ganz illusorisch glauben, dass man diesem Schlamassel entrinnen kann.
Auf Twitter habe ich
sehr viele ambivalente Empfindungen. Da gibt es viele nette Menschen, die ich gerne mag. Und manchmal gibt es auch Momente, wo ich denke, das ist ja alles völlig verrückt hier und dann schalte ich auch mal ab.
Das würde ich tun, wenn ich vor nichts Angst hätte.
Vielleicht wäre ich mutiger, auch mal komplett was Neues anzufangen. Das, was ich tue, jetzt gerade zu beenden und was ganz Neues zu beginnen, beruflich.
Das macht mich glücklich.
Jetzt gerade in diesem Moment finde ich es total schön, dass wir hier zusammen sind. Und ich bin ein Mensch, der sehr gegenwärtig ist.
Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
Kann das alles gewesen sein?
Diesen Job würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
Ich glaube, ich würde dasselbe machen wie jetzt. Und wenn ich ein mehr Lobby hätte und weniger Stunden arbeiten müsste... Und ein Team, wo ich einfach sage, es spielt auch, wenn Geld keine Rolle spielt, dann spielt letztendlich dann auch die Manpower keine Rolle. Und dann könnten wir alle bezahlen, die wir bräuchten, um diese Arbeit wirklich perfekt zu machen.
Das brauche ich gerade am dringendsten.
Wärme und Nähe.
Das ist meine beste Eigenschaft.
Ich kann mich auf Menschen gut einlassen.
Dieser Gedanke kann mir den Schlaf rauben.
Oh, ich habe einen ziemlich guten Schlaf. Also ich gehöre zu den Menschen, die sehr tief schlafen. Mich weckt so schnell nichts.
Ein Tag ohne Internet?
Ein Tag mit Menschen nah dran, mit Telefon, Menschen direkt, Büchern und mit mir selbst spazieren gehen, kochen und backen.
Nach Corona werde ich?
Nach Corona werde ich mit allen liebsten Menschen mich treffen und dann ganz nah und ganz eng nebeneinander im Café sitzen, so Knie an Knie, so ganz eng und den Tag feiern einfach, auch den Moment feiern, weil man ja irgendwie doch nicht weiß, was morgen ist.
Diese Aufgabe würde ich gerne abgeben.
Im Moment keine.
Das würde ich gerne rückgängig machen.
Es gab Momente, wo ich gerne Situationen rückgängig gemacht hätte. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ich mit meiner Biografie komplett ausgesöhnt bin.
Beste Schimpfwort ever.
Mist mit 2 Ausrufezeichen.
Love Cat, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Hi Christina, ich freue mich auch.
Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir nach etlichen technischen Schwierigkeiten jetzt zueinander gefunden haben. Wir haben ja schon im Vorfeld verabredet, dass du anonym bleibst.
Ja.
Das ist dir schon wichtig, zumindest so ein bisschen Anonymität auch noch zu wahren, ne?
Ja, ich habe mich halt vor knapp 6 Jahren dazu entschieden, ein Nickname zu haben und nicht mit Klarnamen aufzutreten. Und da bin ich konsequent beigeblieben. Es gibt natürlich einige Menschen, die kennen meinen Namen, mit denen stehe ich auch im postalischen Kontakt. Aber das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt ganz, verbissen bin oder so. Mhm. Aber Es hat auch in der Vergangenheit Momente gegeben, wo ich gedacht habe, wie gut, dass du meinen Namen nicht kennst. Also es waren schon, ja, es sind schon manchmal komische Gestalten, auch auf Twitter, finde ich. Mhm. Wo schon auch so Distanz und Nähe nicht unbedingt funktioniert so gut. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ich glaube, dass es gut ist, wenn man dann nicht unbedingt seinen Namen.
Das Gefühl kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja nur mit Klarnamen da und manchmal denke ich auch, was machst du da eigentlich?
Ja.
Das ist ja schon ein bisschen, manchmal auch gruselig. Ne? Du hast ja auch im Fragebogen, hast du ja auch gesagt, ne? Du hast Twitter gegenüber durchaus ambivalente Gefühle.
Ja. Ja, also es gibt, wie gesagt, das ist manchmal ganz toll. Glück, man kann auch sehr viel glückliche Momente haben und Twitter als etwas Schönes erleben, auch mit schönen vielen Bildern, schönen Gedanken. Ich mag Twitter vor allen Dingen, weil es da viele Leute gibt, die auch sehr präzise sich ausdrücken können. Das mag ich sehr, sehr humorvoll. Mhm. Aber man darf auch einiges nicht zu ernst nehmen. Und ich merke auch, was ich sehr anstrengend finde, ist, wenn Menschen anfangen, über 5 Zeilern zu diskutieren und ellenlange Threads, also so wirklich Dialoge sind, wo man merkt von außen, Leute, ihr kommt so nichts zusammen, das funktioniert einfach nicht über 5 Zeilen. Also es ist sehr ermüdend mitunter, was da für Diskussionen sind. Und auch die Empörung über die Empörung mancher Menschen, das ist ja auch immer so ein Thema. Es ist manchmal sehr anstrengend. Also da stelle ich schon fest, dass ich dann gut daran tue, auch mal in die Distanz zu gehen und zu sagen, okay, für heute war es das und das ist ja auch nicht immer so. Und ich habe insgesamt gesehen eigentlich eine sehr gute Timeline, eine sehr nette Timeline. Also von daher, das kommt nicht mehr so häufig vor. Am Anfang war ich immer noch so höflich und habe vielen Leuten, ich bin denen weitergefolgt und habe die gar nicht... ja, also da fand ich das auch unhöflich, dann die nicht zu blocken. Also das kam so gar nicht in Frage, sondern die stumm zu schalten. Da hatte ich schon das Gefühl, meine Güte, das ist ja unhöflich. Aber jetzt mittlerweile merke ich, nein, das ist Quatsch. Man verliert da seine Lebenszeit da drin, diese Menschen zu lesen, die man wahrscheinlich im wahren Leben würde man auch nicht zusammenkommen. Mhm. Das ist eine Realität.
Ja. Du nutzt ja, wenn ich dich so lese, Twitter ja auch einfach auch so für so feine Gedanken, ne? Also das ist so mein Eindruck von dir und deinem Account.
Ja, also das meinte ich vorhin auch schon so. Ich mag es einfach, dass man bei Twitter mit so wenig Zeichen mitunter eine Stimmung oder einen Gedanken sehr präzise auch ausdrücken kann und daran zu feilen, auch an einen Moment auch, eine Beobachtung vielleicht auch, die so zu schreiben, dass derjenige, der das liest, da auch drin ist und das Gefühl hat, oh, ich bin dabei oder ich kann damit jetzt gerade was anfangen. So, das ist, wenn das gelingt, ist das sehr schön. Meistens versuche ich das, gerade wenn es um Arbeitssituationen geht, also da versuche ich das sehr gerne aufzunehmen, wenn mir was auffällt und einfach auch nochmal zu zeigen, dass gerade in der Altenpflege die Menschen, die wir versorgen, das sind Menschen, die sehr alt sind, die aber noch sehr viele Gedanken haben und sehr in ihrem ganz kleinen Kosmos viele kleine Momente sind, die einfach auch relevant sind für sie und diese Menschen auch als Mensch zu zeigen, also als jemand, der durchaus auch absolute Berechtigung hat, gesehen zu werden und versorgt zu werden und dass man sich um ihn kümmert. Ich glaube, das ist mir auch total ein Anliegen. Also wenn ich über die Arbeit schreibe, versuche ich eigentlich nicht, die Negativseiten zu sehr zu zeigen, wie schwierig unsere Arbeitssituation ist, sondern eher in die Richtung zu gehen, dass das eigentlich was sehr Schönes ist, sich um Menschen zu kümmern. Mhm. Tatsächlich, ganz basal. Ja.
Ja. So. Ich finde, man hat es ja auch deutlich im Fragebogen rausgehört, welchen Stellenwert deine Arbeit hat. Und was mich dabei am meisten beeindruckt hat, ist wirklich diese Einstellung, in der Zeit zu sein und sich wirklich in dem Moment um diese Person zu kümmern und eben nicht ablenken zu lassen von all den Dingen, die dann vielleicht noch anstehen. Wie machst du das?
Ich bin einfach dann da. Also ich kann das gar nicht genau sagen, wie ich das mache, aber ich sehe den Menschen. Gerade in dem Moment erfasse ich die Situation, in dem dieser alte Mensch gerade ist. Und da gibt es ja sehr viele Momente, die auch sehr schambehaftet sind. Mhm. Scham ist ein ganz großes Thema meiner Arbeit. Und meine Aufgabe in dem Moment ist im Prinzip, diesem Menschen die Scham zu nehmen und mit einer gewissen Nonchalance und mit einer gewissen Form diesem Menschen dann zu begegnen und ihm die Würde auch zu wahren und trotzdem zu zeigen, dass ich dir jetzt hier helfe. Das ist ganz richtig so, dass ich das jetzt mache. Und und dass der Mensch in dem Moment merkt, dass es nicht beschämt, also dass er wirklich sich gut aufgefangen fühlt. Das ist eigentlich, das zieht sich wie so ein Faden durch meine Arbeit. Mhm. Also ich merke das immer wieder auch bei den demenziell veränderten Menschen, die auch stärker dementkrank sind. Gefühle sind immer noch sehr stark bei solchen Menschen.
Gerade da.
Und da ist es ganz wichtig, einfach nicht über Inhalte, also Wortinhalte, sondern über Tonlage, über Stimme, über Körperkontakt diesen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass ihnen geholfen wird, in ihrer Verlorenheit auch geholfen wird.
Also meine Zeit in der Altenpflege ist schon über 20 Jahre her. Ich habe das auch nicht so lange gemacht, 3 Jahre, glaube ich. Ja, 3 Jahre mit demenzkranken Menschen. Und ich kann mich einfach noch so gut an diese Zeit erinnern, weil es so intensiv war, also auf der menschlichen Ebene, und weil es auch so ein irrer Stress war. Und genau das, was du beschreibst, sich in der Situation wirklich komplett auf die Bewohnerin zu konzentrieren und sich eben nicht hetzen zu lassen von: Du musst noch Essen reichen, du musst da noch einen Toilettengang machen, du musst noch ein Protokoll schreiben. Das bewundere ich sehr. Ich habe schon gemerkt, wie sehr ich damals da an meine Grenzen gekommen bin.
Ja, also es ist jetzt natürlich so, dass ich am Anfang meiner Berufsausbildung natürlich auch anders war, als ich heute bin. Na, wenn man einige Jahre gearbeitet hat, dann hat man auch eine gewisse Routine, auch im Umgang und auch eine Sicherheit. Das ist einfach so, wie in jedem Job auch, dass du eine Souveränität in diesen Dingen hast. Und du merkst einfach, Hektik führt zu nichts. Hektik macht nur Probleme. Es führt zu größeren Fehlerhandlungen ja auch. Und wenn ich mit den Menschen arbeite, an den Menschen, ihn pflege und ihn versorge und das mit einer ruhigen Hand mache, dann wird er auch ruhiger und de facto bin ich tatsächlich auch schneller. Also das ist dann ja auch so ein Effekt und vermittelt ja auch Sicherheit. Ja? Und dieser Mensch ist versorgt und er fühlt sich sicher und bleibt auch ruhig und wird nicht nervös und geht auf die Suche. Das ist ja auch bei Demenzerkrankten sehr viel so, dass sie auf die Suche gehen und über den Wohnbereich laufen und sehr unruhig werden. Also das ist schon, es hat viele Effekte, das erreicht man einfach durch Erfahrung. Ne? Das ist einfach schon etwas. Aber es gibt auch, Kolleginnen in meinem Alter, die immer noch nervös sind. Die gibt es auch. Also das ist schon auch eine Persönlichkeitssache, das zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen, denke ich.
Ja, denke ich auch. Also es muss schon die gewisse Grundruhe und das in sich Ruhende, glaube ich nicht, dass du das nur durch Routine dann draufkriegst. Also ja, das nehme ich ganz deutlich schon an dir wahr. Wir kennen uns ja jetzt erst auch ein paar Minuten, aber dieses wirklich Ruhen im Moment und sich fokussieren, das scheint mir bei dir einfach, ja, das scheint in dir zu sein. Ne?
Das ist ja schön.
Immer so? Oder gibt es auch einen unruhigen Teil in dir, der vorpreschen möchte und der dann gar nicht so sehr in sich ruht?
Ja, ich glaube, dass es auch diese Momente gibt, wo ich zappelig werde. Also jetzt auch während der Pandemie merke ich sehr deutlich, dass auch da ist es so, wenn ich mich auf die Situation einlasse und mich hineinbegebe und dieses Klein-Klein aushalte, ja, das war ja auch so ein Tweet, da bist du drauf gesprungen, sage ich mal.
Ja.
Es gibt einfach Zeiten, da möchte man es groß haben und da möchte man gerne den Urlaub planen und auch davon ausgehen, dass dieser Urlaub funktioniert und nicht schon wieder storniert werden muss, zum Beispiel. Mhm. Und manchmal ist es ja noch nicht mal mehr ein Urlaub, sondern man möchte gerne die beste Freundin in den Arm nehmen und nicht mit dem Gedanken, darf ich das jetzt? Mhm. Ja, das sind ja alles so Dinge, wir sind ja gar nicht mehr in der Lage, spontan Dinge zu tun. Und ich glaube, da kann ich auch rappelig manchmal werden. Also ich muss mich dann ziehe ich mich warm an und mache einen strammen Spaziergang, dann geht es mir gut. Ja, dann habe ich das Gefühl, ich habe diese Energie auch woanders hingeführt. Aber so, ich glaube, dass uns diese Zeit unheimlich viel Geduld abverlangt. Selbst der Geduldigste oder die Geduldigste hat jetzt ganz enorme Schwierigkeiten, das Seelenkorsett beieinander zu halten, sage ich jetzt mal so.
Ja, absolut, absolut. Und Ich
kannst du auch was zu sagen?
Ja, natürlich. Im Gegensatz zu dir bin ich dann nicht so in mir ruhend und eigentlich so nonstop zappelig momentan.
Okay.
Und, ja, bin sehr, sehr unruhig und möchte immerzu losgaloppieren. Aber umso beeindruckender und schöner finde ich das immer, wenn mir Menschen begegnen, die es mir vormachen, wie es ist, dann in dem Moment zu bleiben. Ich finde das immer ganz toll und erstrebenswert und versuche das manchmal zu üben.
Ja, aber ich glaube, das kann man tatsächlich üben, in der Gegenwart zu sein. Also das hilft schon. Aber ich war schon immer jemand, wenn man mich gefragt hat, wo siehst du dich in 5 Jahren? Diese Frage hat mich immer gestresst. Also ich wusste nie, was ich da sagen soll. Und es ist auch heute so, dass die Fragen am Anfang, die du gestellt hast, die zielten ja auch zum Teil darauf ab, auf Veränderung oder was machst du, wenn du könntest. Und ich merke, dass ich mir manche Konjunktivfragen gar nicht stelle, weil ich einfach so in dem Moment auch bin und denke, ja, was nützt mir das jetzt? Also ich habe viele Situationen im Leben gehabt, da habe ich mich reinbegeben, da habe ich einen Job relativ schnell geändert oder ich habe das nicht geplant. Also es ist passiert, ganz viele Dinge sind passiert und es gibt Menschen, die haben eine andere Form, das Leben durchzuplanen und fühlen sich darin auch sicherer. Ne? Also das ist bei jedem, glaube ich, anders, wie er damit umgeht.
Aber ich finde es einfach schön zu sehen, ja, es ist halt nochmal eine andere Perspektive, ne? Zu sagen, ich bleibe jetzt in dem Moment. Ich finde das toll.
Ja. Ja, es macht es manchmal leichter. Also es gibt einfach Dinge, die kann ich definitiv nicht verändern. Und wenn ich mich darauf einlasse, kann ich da mehr Energie in diesen Moment auch stecken. Da habe ich mehr Kraft einfach. Da ist mehr Kraft in dieser Tat oder in diesem Gedanken, den ich dann habe. Es gibt ja auch Situationen im Leben, wo zum Beispiel ein Mensch schwer erkrankt in der Familie oder so. Und das war jetzt bei mir auch, meine Tochter ist halt sehr schwer erkrankt, als sie klein war, als sie jung war. Und da gab es nichts zu tun, außer wirklich die Situation zu nehmen, wie sie kommt. Und das da mitzugehen auch, ja, und das Beste daraus zu machen. Und da lernt man sehr, sehr kleinschrittig zu leben. Ja? Dann ist man auf der Intensivstation, dann hat man diesen kleinen Kosmos. Man ist sehr nah mit den Pflegenden und man ist auch sehr nah mit den Ärzten. Und das ist dann Tag für Tag und bis die Besserungen eintreten. Und das ist etwas sehr, Also es ist ein großes Übungsfeld. Also da auszuflippen, das nützt dir ja gar nichts. Mhm. Ne? Das bringt dir so gar nichts. Ja. Und einfach zu sehen, dass es im Kleinen sich zum Guten wendet, diese Veränderung. Oder auch die schlechten Momente mitzutragen. Das ist, also ich merkte, da hatte ich schon so Momente, wo ich einfach so im Flow war. Ne? Also ich bin dann so mitgegangen, weil ich auch gar nicht mehr anders konnte. Ne? Das ist eine Form von Betäubung vielleicht auch, dass man ein bisschen wie betäubt ist. Aber ja, so, ich glaube, da habe ich auch viel gelernt, dass das Leben einfach manchmal reinbricht und du hast nicht immer die Chance zu handeln. Du musst da manchmal einfach mitgehen, ne?
Und akzeptieren. Und jeder Konjunktiv macht dann überhaupt gar keinen Sinn, ne?
Nee, genau.
Es klingt, als hätte dir das einfach, ja, auch bei diesem Schicksalsschlag einfach trotzdem Kraft gegeben.
Ja, also meine Tochter ist heute, also sie ist kerngesund und ist eine 18-jährige Jugendliche, die allen Interessen nachgeht und demnächst dann irgendwann ihr Abitur baut. Also das ist alles gut gegangen und ich glaube, das ist ja auch immer therapeutisch wertvoll, wenn du dann siehst, dass das alles zum Guten sich wendet. Ich kann da nicht von sprechen, wie es ist als Mutter, wenn du ein krankes Kind hast, dann dein Leben lang. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, aber so ist das. Ich glaube, dann hat man sich auch so ausgesöhnt mit allem, was gewesen ist. Und ja, es ist, hat sich zum Guten gewendet und da hänge ich jetzt nicht mehr dran oder so. Ich habe das nur als Beispiel gewählt, weil es de facto ja so ist, dass es Situationen gibt, da kannst du nichts tun. Und dann reibst du dich eigentlich nur auf, wenn du anfängst zu zweifeln und zu hadern. Und womöglich wird man darüber auch noch bitter. Ja, also Bitterkeit ist ja auch ein ganz schwieriges Ding. Und ich glaube, das ist etwas, das wollen wir alle nicht, bitter werden, auch über die Pandemie nicht zum Beispiel.
Ja, und das ist natürlich auch was man auf Twitter momentan ja nun auch stark beobachtet, ne? Wie es so die Pandemie, wie sie die unterschiedlichsten Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Menschen, Branchen, wie auch immer hat. Ich glaube, das ist wirklich eine Riesenherausforderung, dann noch Gutes sehen zu können, sich selbst kleine Highlights zu schaffen.
Ja, das ist ja auch ganz schwierig, gerade wenn die Existenz da noch dran hängt. Mhm. Ne? Ich meine, wenn man seinen Job noch hat und mehr als den Job, man könnte wahrscheinlich noch mehr arbeiten, als man es tut. So. Ja. Und dann gehört man ja zu den Glücklichen in dieser Zeit. Mhm. All die, die jetzt gerade wirklich am Limit sind und nicht einfach keine Perspektive haben und von Datum zu Datum leben und dass dieses Lockdown endlich mal, oder dieser Lockdown endlich mal beendet ist, das ist einfach unheimlich hart und kann ich mir gar nicht ausmalen, wie es denen geht. Und wenn ich dann hier davon spreche, dass man im Flow dann mitgeht, dann muss das für die fast zynisch sein. Dann tut es mir fast leid, dass ich das vorhin gesagt habe, weil das ein ganz anderes Thema vielleicht auch ist dann wieder. Ne? So.
Aber ich finde überhaupt nicht, dass das, also A, dass man es jetzt wirklich in Relation setzen sollte. Also es sind deine Gefühle und ich wahrnehme es, deine Empathie ja so groß für all die, die Sorgen gerade haben und selbst Sorgen haben zu dürfen, auch wenn sie vielleicht klein sind oder meinetwegen Luxus zu sein scheinen. Ich finde, das hat immer seine Berechtigung, ne? Auch mal vielleicht über Dinge zu sprechen, die für andere irrelevant sind. Es ist ja trotzdem für dich dann relevant, und oder?
Ja, das stimmt. Das kann schon sein, ja.
Und dein Mitgefühl für all die, denen es momentan schlechter geht, das ist ja groß, das nehme ich ja deutlich wahr. Also du bist eine mitfühlende Person, das kann ich, glaube ich, jetzt schon sagen.
Ja, doch, also das tut mir schon immer weh, an den Cafés vorbeizugehen, die noch zu sind. Und wir kennen ja alle unsere Baristas und Wirte, denen wir gerne an den Theken und in den an den Tischen gesessen haben. Mhm. Und also das tut mir unheimlich weh, das alles zu sehen und natürlich auch nicht zu wissen, ob gewisse Geschäfte noch aufhaben oder nicht. Mhm. Und doch da vernünftig zu sein und zu sagen, es bringt's jetzt nicht. Wir können da jetzt gerade gar nichts tun, außer mitzugehen. Ich glaube, das fällt uns zwar allen schwer, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Mehrheit da eigentlich vernünftig ist und das Gefühl hat, das ist der Weg jetzt so. Es gibt da so wenig Alternativen gerade. Ne?
Aushalten, durchhalten.
Aushalten, durchhalten, genau, auch wenn das schwerfällt. Ja.
Du hast im Fragebogen gesagt, es wäre aber schon eine irrationale Versuchung zu sagen, los komm, ich setze mich in den Zug.
Ja.
Wo würdest du hinfahren? Lass uns ein bisschen spinnen.
Oh, lass uns in den Süden, nach Italien. Mhm. Da sind die Zahlen ja besser als hier.
Wir tun jetzt mal für einen Moment, spielen wir Eskapismus. Wo fahren wir hin? Ich setze mich einfach mal dazu, okay?
Du setzt dich einfach mal dazu. Ja. Wir könnten einen Abstecher nach Wien machen und daraus dann, also erstmal so ein bisschen Wien-Watching machen. Mhm. Und von da aus dann den Zug weiternehmen. Wir könnten Richtung Venedig fahren oder wir könnten in die andere Richtung, in die Toskana. Toskana ist auch sehr schön.
Wollen wir zwischendurch noch einmal kurz in den Gardasee springen?
Super.
Hast du Lust?
Da war ich noch nie.
Das ist ganz schön.
Ja. Ja. Das ist ja kurz, also das ist super. Gardasee machen wir. Nehmen wir auch mit. Genau. Zeit und Geld spielt keine Rolle, Christina. Nein, wir machen das dann einfach, ne?
Wir haben ja einen Koffer mit Gold, der nie alle wird. Und keine Pandemie. Meine Freundinnen machen sich schon immer lustig, weil ich diverse Eskapismusstrategien habe, um diese Zeit gerade irgendwie so zu überbrücken. Kannst du dich da gut drin verlieren in so Träumereien oder ist das?
Doch, kann ich, weil das ja auch also so eine Form von Betäubung ist. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen betäuben müssen wir uns alle. Mhm. Also ich glaube, das ist so, sich in Tagträumereien zu verlieren oder abends, wenn man so vor sich hin sitzt und ein Glas Wein trinkt und sich vorstellt, ja, dieses Glas Wein könnte ich ja auch woanders trinken. Das finde ich jetzt irgendwie, ist auch angebracht, um sich selbst so zusammenzuhalten und zu wissen, dass es auch andere Zeiten geben wird, denn sie kommen ja. Ich bin davon überzeugt, da bin ich auch ganz zuversichtlich, muss ich sagen, dass es passieren wird.
Manchmal tut es halt einfach gut, glaube ich, mal so für einen Moment das Mindset mal umzuwerfen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf was Fiktives Gutes. Also mir hilft
ja, genau. Auch so ganz egoistisch mal zu sein in dem Moment. So ganz egoistisch seinen Gedanken nachhängen. Weil im Moment ist Egoismus einfach total kontraindiziert. Ne? Also jetzt, wenn jeder seinen Egoismus lebt, dann sind wir im Chaos.
Ja.
Das ist so eindeutig, ne? Mhm.
Es geht halt gerade nicht und trotzdem darf die Selbstfürsorge ja auch nicht zu kurz kommen. Ne? Also
richtig.
Dann halt auf eine fiktive Art und Weise oder wie auch immer.
Ich finde auch, also das ist eine Form von Selbstfürsorge, da sagst du was. Ich finde dieses Stichwort gut. Selbstfürsorge und Selbstvorsorge, beides.
Mhm. Ja. Ne? Bist du gut in Selbstfürsorge?
An sich schon. Witzigerweise ist es so, dass die Dinge, die für mich immer wichtig waren, im Moment nicht gehen. Also zum Friseur gehen, zur Kosmetikerin gehen, Fitnessstudio. Also das ist ja jetzt alles nicht dran. Also musste ich irgendwie andere Strategien finden oder andere Möglichkeiten finden. Und ich merke schon, so lange Spaziergänge sind gut. Man entdeckt nochmal viel vor der Haustür. Lesen geht im Moment gar nicht gut, habe ich festgestellt. Mhm. Ich kann mich nicht gut konzentrieren, obwohl ich gerne lese, aber das ist im Moment nicht so dran.
Geht mir auch so, ja.
Ja. Ich habe in letzter Zeit tatsächlich gestickt, wie eine Verrückte, weil ich
war sehr... Ja, und so schön. Gerade gestern oder vorgestern habe ich noch was von dir retweetet. Also du stickst ja jetzt nicht Weinblätter oder... oder Sonstiges, was man auf Tischdecken macht, sondern erzähl doch mal bitte, was du da gestickt hast.
So. Also ich habe jetzt Organe gestickt. Ich habe da Lungenflügel gestickt. Ich nenne die immer Lungenblumen, weil da so Blumen rausgucken aus den Lungen. Und ich habe auch ein Herz gestickt, aber so richtig mit Aorta und Vena Cava, also mit den Zugängen. Das habe ich auch verschenkt. Also ich hatte ein paar Sachen verlost und die sind jetzt rausgegangen an verschiedene Twitterer. Also die haben die dann bekommen, hoffentlich. Was habe ich noch gestickt? Ich habe ein Herz gestickt, die Lungen habe ich gestickt. Ich habe einen Schädel habe ich auch gestickt. Das sieht so ein bisschen aus wie Frida Kahlo mit so einer Rose am Kopf. Also so ein Kopf, also ein Schädel, richtig.
Ja, sau cool. Eine Rakete hast du, glaube ich, auch gestickt. Kann das sein? Das
ist nicht auch genau, eine Rakete mit Mars habe ich. Also das heißt für mich Life on Mars. Also es ist jetzt auch so ein bisschen diese Zeit. Ist jetzt Leben auf dem Mars. Ich finde das ja schon sehr, sehr schön, ne? Der Gedanke hier abzuhauen. Woanders auf einem Planeten, ne? Ja, das sind humoristische Motive und vielleicht ein bisschen ulkig. Also ich sticke jetzt, wie gesagt, keine Efeublätter und keine Tischdecken. Nein, also das werde ich, ich weiß auch, das ist jetzt auch nichts, was man, womit man was machen kann oder so. Es ist jetzt einfach nur zum Anschauen. Augenschmeichler sind das.
Ach, und was für welche? Ich finde das total cool. Schon allein die Idee, ne, zu sagen, ja, ich habe da Bock zu, ich mache das, aber ich suche mir halt ein ganz anderes Motiv.
Genau, das fand ich dann auch ganz lustig. Also da konnte ich mich so ein bisschen konzentrieren auf eine Tätigkeit mit dem Ergebnis. Das hat mir schon so ein bisschen geholfen, als ich krank war und mich nicht bewegen durfte. Und für mich ist sonst Bewegung ganz wichtig. Also ich muss mich bewegen, ich muss raus, ich... das ist einfach schon, also ich merke auch auf der Arbeit, das ist eigentlich eins, ich renne sehr viel, das ist einfach von der Arbeit so, aber das ist, nehme ich auch als sportliche Einheit. Also ich finde das gut, diese Bewegung auf der Arbeit eigentlich.
Ja, also so rumliegen ist nicht deins, ne?
Also nicht den ganzen Tag. Mhm. Also ich kann schon mich ausruhen und bin auch ruhebedürftig, auch gerade nach der Arbeit, aber nicht... Das ist jetzt nichts, was ich mit Vorliebe am liebsten tue, mich sofort auf die Couch legen. Also ich mache einfach gerne was mit den Händen oder beschäftige mich auch mental gerne mit Dingen. Und wenn das nicht so gut geht, also ich habe vorhin noch einen Kuchen gebacken zum Beispiel. Also ich bin schon so jemand, der gerne dann etwas Ergebnisorientiertes tut. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb ich so eine praktische Arbeit mache, weil ich nicht so gut bin im akademischen Denken jetzt zum Beispiel, um jetzt irgendwelche Schriftstücke oder irgendwas also irgendwas zu schreiben oder so und zu fertigen. Ich glaube, dass ich da nicht so gut drin bin.
Brauchst du ein sichtbares Resultat, ein schnell erfolgendes, sichtbares Resultat?
Wahrscheinlich, ja. Also ich mag es wahrscheinlich auch, die Verantwortung zu sehen, die ich habe. Also ich mag auch das Sichtbare, ja. Und auch das Praktische. Und ich komme damit gut klar. So, das ist auch, also ich gehöre auch zu denen, die, wenn ich sehe, dass von unseren alten Menschen, von den Bewohnerinnen, dass die nicht gut sitzen oder nicht gut liegen. Also ich lager so lange, bis die bequem liegen und bequem sitzen. Also ich gehöre zu denen, die sehr praktisch anfassen und das nicht irgendwie halb machen oder so. Also es muss alles sehr bequem und gemütlich sein, wenn ich mit denen zugange bin.
Und vernünftig, keine halben Sachen.
Keine halben Sachen, nee. Das muss schon richtig sein. Es muss so sein, dass ich das Gefühl habe, so kann derjenige dann auch in die Nacht gehen und schlafen. So muss das sein.
Gibt es Sachen, wo du sagst, ja, da reicht es, wenn ich eine halbe Sache mache?
Putzen. Pausen. Ja, also es gibt einfach, ich könnte hier natürlich wahnsinnig viele Ecken finden, die putzbar wären und die putzwürdig sind. Aber ich lasse es einfach. Also ich bin da manchmal auch so jemand, die schon saugt, aber ich sauge jetzt nicht die Ecken in der Decke zum Beispiel. Es gibt ja Menschen, die wirklich alles saugen. Ja? Mhm. Das mache ich manchmal. Das mache ich alle 3 Monate oder so.
Ja.
Also Spinnweben oder so. Die lasse ich dann auch schon mal.
Mhm.
Ich übersehe sie auch. Das muss ich auch noch dazu sagen.
Ja, du, ab einem gewissen Zeitpunkt merkt man ja doch, man müsste sich vielleicht auch noch mal eine neue Brille zulegen, ne?
Ja.
Habe ich ja eben auch festgestellt hier bei mir. Ups.
Ist das nicht lustig, dass man das dann nicht mehr so gut sieht, was man putzt?
Ja, ja, ja. Du, hat auch Vorteile, ne? Weil man es dann gar nicht so sieht.
Nee, genau. Man muss dann ja gar nicht so. Nein, also ich finde jetzt gerade so Haushalt, es gibt da unterschiedliche Stufen der Relevanz. Und es muss nicht vom Boden leckbar sein. Und
ja.
Es muss völlig hygienisch einwandfrei sein, damit jeder, der hier lebt, klarkommt. Aber es muss nicht steril sein und es muss nicht glänzen. Also das ist schon, ich bin da sehr pragmatisch an der Stelle.
Was ich gerade so überlegt habe, so sehr du auch im Jetzt ruhst und so achtsam du auch bist. Im Fragebogen hast du auch gesagt, die Frage, die ich mir selbst stellen müsste, könnte sein, kann das alles gewesen sein? Ist auch wieder ein Konjunktiv.
Ja, das stimmt. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, auch wieder beruflich. Es ist halt ein Beruf, in dem es sehr schwer ist, alt zu werden. Also rein körperlich. Du hattest früher in deinem Fragebogen die Frage, was für eine Superkraft hättest du gerne? Da kann ich mich dran erinnern, das war in dem ersten Fragebogen so. Da hätte ich drauf geantwortet, ein Rückgrat aus Stahl hätte ich gern. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir da schon die Frage stelle, ob das alles gewesen sein kann, diesen Beruf auch zu machen und auch gut zu machen, aber letztendlich zu merken, dass ich ihn vielleicht nicht bis zum Ende machen kann und dass es da auch für uns Pflegende gibt es ja wenig Alternativen. Da wird ja jetzt auch nichts angezeigt, was wir machen könnten.
Ja.
Also jetzt irgendwelche Nischenberufe, wo man reingeht. Das hatte ich ja in der Tagespflege reell. Das ist ja eine Nische, weil ich da in der ambulanten Pflege tätig bin und die Menschen, die zu uns kommen oder kamen, die sind alle grundversorgt. Also die haben eine Grundpflege morgens schon hinter sich und kommen mit dem Bus und haben einen schönen Tag mit uns, wo wir sie halt auch versorgen, pflegerisch. Aber es ist ja was anderes, als jetzt tatsächlich jemanden in den Tag zu begleiten. Kann das alles gewesen sein, bezieht sich tatsächlich darauf, dass ich mir diese Fragen auch stelle, ob ich daraus bis zum Ende, ja, ob ich da wirklich glücklich bin bis zum Ende. Es ist sehr schwer, das jetzt für mich in Worte zu fassen, ist auch ein Gefühl eher. Das kam auch so aus der Pistole geschossen, so ein bisschen. Ne? So ein bisschen,
Ich hatte mich gefragt, bezieht es sich wirklich nur auf den Beruf, bezieht es sich auf privat? Also es kam auf jeden Fall tief aus dir raus.
Ja, vielleicht ist das ja auch allesamt. Ne? Das kann beides sein. Es kann schon privat und es kann auch natürlich auch Beruf sein. Klar. Also vielleicht kennst du das auch, dass du dann so denkst, kann das alles gewesen sein, dass
ich
hier
lebe. Ja, total. Ich finde diesen Gedanken auch total legitim, ohne gleich auch eine Antwort darauf wissen zu müssen. Aber das
ist
ein Gedanke, der mich seit Beginn der Pandemie noch viel, viel stärker begleitet als vorher.
Ja.
Also der ist nahezu explodiert in mir, dieser Gedanke.
Ja, genau. Das ist Pandemie. Tatsächlich. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Und dann spielt das keine Rolle, ob man in sich ruht oder nicht. Diese Frage ist halt da. Und es ist einfach auch eine sehr menschlich, sehr universale Frage.
Total, und du hast vollkommen recht, das ist totaler Quatsch, das in Verbindung zu setzen mit dem vermeintlichen in sich ruhen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, in welcher Konstitution du unterwegs bist. Das ist ja, glaube ich, eher eine Sinnfrage, die sich ja völlig unabhängig von dem, wie man so tickt, stellt.
Ja, ja, ich glaube ja auch. Das ist auch so. Du siehst, die Pandemie, sie schränkt uns alle ein. Und selbst die, denen es ökonomisch gut geht, die Platz haben, sogar die, die auf dem... wir werden ja beneidet, die wir ja eher ländlich leben. Wir werden ja beneidet, ne, von vielen Städtern, die jetzt so im engen Raum sind quasi, weil sie sich nicht aus dem Weg gehen können. Und trotzdem... wenn man soweit alles hat, auch ökonomisch, dass man sagt, ich bin gut versorgt, ich kann mir aussuchen, was ich essen und trinken will und trinke mir abends auch noch ein Glas mehr Wein rein als nötig, ja. Ist trotzdem die Frage da, kann das alles gewesen sein? Und also ich bin jetzt auch nicht so ein spiritueller Mensch, also ich bin eher pragmatisch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und manchmal würde ich mir wünschen, spiritueller zu sein, weil ich denke, dass da vielleicht auch eine Lösung ist, dieses Problems. Ne? Menschen, die eine gewisse Spiritualität haben, stellen sich vielleicht diese Frage auch nicht so. Das ist jetzt, sind jetzt große Worte, nein, große Einsätze, aber vielleicht ist da was dran.
Ich versuche, drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob sich die Frage dann nicht stellt, wenn du spirituell bist. Vielleicht ist dann einfach das Vertrauen drin größer, dass das, was noch kommen soll, auch passieren wird. Das ist jetzt sehr verschwurbelt, ne? Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich auch sehr... hat halt auch wieder eine andere Enge im Gedankenfeld vielleicht auch mitunter, wenn man so denkt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht so frei, aber...
Du meinst das dann, dass du ja eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf hast, wenn es eh vorgesehen ist, wie es passiert?
Ja, wenn Menschen immer davon ausgehen, dass es eine Schicksalsbehaftung gibt in diesen, also... In allen Abläufen des Lebens, wenn man immer davon ausgeht, dass es gelenkt ist, was einem passiert, hat das ja auch was Unfreies mitunter. Ne?
Oder was total Erleichterndes.
Oder was Erleichterndes, ja. Da siehst du mal, wie unterschiedlich man das sehen kann. Mhm.
Die Antwort darauf kann ich dir nicht geben. Ich weiß nicht, was stimmt, was nicht. Ich kann dir sagen, was ich dann so fühle, aber... auch das ist ja wieder total individuell, ne?
Ja, richtig. Es ist ja auch selbst, wenn du jemand bist, der so eine Art, der ein Gottvertrauen oder ein Vertrauen in ein Universum oder was auch immer hat, kann trotzdem dieses Gefühl, ist das jetzt alles gewesen, kann trotzdem diese Frage auftauchen.
Ja, auch absolut.
Da nicht auflösen,
klar.
Ne?
Ja, klar.
Also das wird ja schon so sein, denke ich.
Die Grundfrage, glaube ich, ist vollkommen von, egal in welcher Konstitution du bist, in welche Glaubenssätze du hast, die Frage glaube ich, den allermeisten Personen, denke ich. Und ich finde es halt gerade durch diese Pandemie, ne, also es ist mir nochmal so viel klar geworden, was mir eigentlich wichtig ist im Leben und was ich, also ich gerne weiter vorantreiben wollen würde. Also bei mir hat das sich freigesetzt. Ja. Das erzähle ich dir mal off the records.
Okay, das ist jetzt hier nicht dran. Ja, aber das ist tatsächlich so. Vielleicht kam auch dieses, soll das alles gewesen sein? Vielleicht zeigt diese Pandemie natürlich auch auf, dass es dich zurückwirft auf deine ganz eigenen grundsätzlichen Persönlichkeit und du selber merkst die eigenen Defizite und die Charakterschwächen, die man selber so spürt in dieser Zeit an sich selbst und dann kommt diese Frage natürlich dann auch auf, soll das jetzt alles gewesen sein? Also für mich ist das dann schon so, dass ich, und wie lange kann man auch stark sein? Das ist auch so die Frage, wie lange kann man stark sein, so als Mensch? Und ich denke, das geht eine ganze Weile. Wir können das alle und das ist machbar. Und das ist auch ein Jammern zum Teil tatsächlich auf hohem Niveau, vergleichsweise zu anderen Menschen und zu anderen Begebenheiten. Ja, also sehr, sehr interessant.
Spannend. Ja, super spannend. Ich glaube, das führen wir wirklich mal irgendwann mal in echt weiter.
Ja, genau. Auf einen Kaffee, in meinem Lieblingscafé.
Oder ein Wein. Du hast jetzt
so oder ein Wein.
Schon öfter von Wein gesprochen. Ich sehe uns schon bei einem Wein. Aber vorher würde ich gerne noch mal einmal zurückspringen.
Ja, bitte.
Darf ich?
Darfst du.
Als ich klein war, im Fragebogen, hast du dich erinnert an einen Geburtstag, wo du dir Schauma Kamille gewünscht hast?
Mhm.
Weil du gerne blond werden wolltest.
Ja.
Was war da los?
Also ich glaube, dass als jetzt die ganze Rassismusdebatte jetzt so aufbrach nochmal, auch auf Twitter, Alltagsrassismus, da brach das nochmal so auf. Denn ich bin ja auch, ich denke hier immer davon aus, dass man es weiß. Meine Eltern sind Spanier, also ich bin auch Migrantin oder Migrationskind, Kind mit Migrationshintergrund, sagt man heute dazu. Früher sagte man Gastarbeiter und bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich habe gedacht, dass ich so gut integriert bin in Deutschland, dass ich Rassismus überhaupt nicht erfahren habe. Ich habe gedacht, dass das hat mit meinem Leben ganz wenig oder gar nichts zu tun gehabt. Und dann fiel mir das ein, dass ich aus dem Nichts heraus als kleines Kind mir dieses Shampoo gewünscht habe, blond zu sein. Und sowas kommt ja nicht von alleine. Also ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, woher oder warum, aber ich wollte so sein wie meine Freundinnen in der Schule, die ausnahmslos blond waren. Und ich glaube, dass das irgendwo da behaftet war. Also diese Situation, dass die irgendwo da ihren Ursprung hat. Mhm. Irgendeine Äußerung, irgendwas, was ich erlebt habe. Ja.
Es kam das, auf jeden Fall sofort in den Sinn, ne, beim Fragebogen.
Ja, das kam mir sofort in den Sinn, weil das jetzt auch in letzter Zeit so ein Thema war. Noch was anderes, was mir in den Sinn kam, war, dass ich aus einer kinderreichen Familie komme und bei uns zu Hause sehr viel Freude und wir waren sehr laut und sehr spanisch eben und spanisches Essen und also, dass ich da auch sehr gute Erinnerungen an unser Leben so hatte mit dem, was wir hatten und auch heute noch, wenn wir uns alle treffen, meine Geschwister, meine Familie und ich, wir haben da eine gute Form, miteinander zu feiern und Spaß zu haben. Das ist etwas, das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Mhm. Also das ist die andere Seite. Also da gibt es eine, diese Situation, die ich erzählt habe, und die andere Seite ist tatsächlich, dass ich eine fröhliche Kindheit hatte. Wir hatten wenig Geld, aber das spielte nicht immer eine Rolle. Als Kind spielt das weitaus weniger eine Rolle als bei den Erwachsenen.
Aber was du mitgenommen hast, ist das Lebensfreude, lässt sich das so subsumieren?
Ja, schon. Also eine Leichtigkeit vielleicht auch an manchen Stellen. Ich glaube, dass die spanische Mentalität eine andere einfach ist, grundsätzlich. Es hat viel mit Annahme zu tun. Das, was dir begegnet, das nimmst du einfach an und fängst nicht an, Kopfkino zu machen und darüber zu grübeln, warum das jetzt so ist. Es ist einfach so. Das ist vielleicht auch etwas, was ich aus meinem Elternhaus mitgenommen habe. Mhm. Und das Leben zu feiern, auch Genuss und so, das ist auch etwas, was sehr, damit bin ich aufgewachsen halt auch. Unser Haus war auch immer offen, also unsere Freunde gingen bei uns ein und aus, obwohl wir überhaupt keinen Platz hatten, weil wir so viele waren, saßen immer mehr am Tisch. Und ich habe das immer als sehr, meine Eltern waren immer sehr gastfreundlich und das habe ich als ein sehr gutes Merkmal in Erinnerung, dass es gibt eigentlich nicht zu wenig, sondern also an Essen und Trinken. Es gibt nur die Einstellung, die zu wenig ist. sowas. Also das,
oh, wie schön.
Also so bin ich aufgewachsen und ich glaube, mit diesem Selbstverständnis, das hat mir das Leben an vielen Stellen auch erleichtert. Also so ranzugehen und zu sehen, dass es uns gut geht. Also doch.
Eine Freigebigkeit?
Ja, eine Großzügigkeit auch da drin, ne? Auch zu geben, ne? Also nicht immer alles immer haben zu wollen, vielleicht auch zu geben. So.
Was wieder die Schleife zieht zu deinem Job.
Ja, vielleicht auch da, ne? Das kann auch sein.
Oh, wie du strahlst.
Und du?
Ja, ich bin versonnen und würde so gerne mit dir an so einem großen Tisch sitzen mit ganz vielen Tapas und.
Oh ja. Oh ja, das machen wir.
Kannst du gut kochen?
Da gibt es in Bielefeld was Schönes. Bestimmt gibt es da auch eine tolle Tapas-Bar.
Ach, ich komme zu dir.
Ja, du kommst zu mir und ich koche uns was.
Ja.
Ach, was heißt gut, ich esse gerne, aber dann gelingt das auch meistens.
Geile Einladung. Ich esse auch sehr gerne, aber es gelingt mir nie was. Ja, wirklich. Also so eine Niete am Herd hat es selten gegeben wie mich. Aber dann lade ich mich einfach bei dir ein. Ist das in Ordnung?
Okay, das ist sehr in Ordnung. Dann trinken wir zusammen Weinchen und ach, das wird gut.
Das philosophieren
wir. Ja, genau.
Ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch.
Oh, ich danke dir, dass du so zugehört hast und du hast mich jetzt in die Vergangenheit geführt. Jetzt führt das noch länger bei mir im Kopf herum.
Ich hoffe, das war jetzt was Gutes?
Das ist was Gutes. Das ist ja das Thema, was wir hatten, so ein bisschen auch Eskapismus und wieder woanders hinwandern dürfen und auch die schönen Dinge im Leben sehen und dass das nicht dabei bleibt. Es wird nicht dabei bleiben, es wird weitergehen.
Beste Schlusswort. Ich freue mich auf dich.
Danke, ich freue mich auf dich. Auf ganz bald, Christina.